SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Wie geht es weiter mit der Zollpolitik der USA? Kommen die 20% auf alle Produkte, die die EU in die Vereinigten Staaten exportiert? Wenn die Importzölle vermutlich morgen in Kraft treten, dann befürchten die Unternehmen erhebliche Einbußen bei den Ausfuhren. Der geschäftsführende Finanzminister Jörg Kukies von der SPD, der sagte im ZDF-Heute-Journal, bleibe Präsident Donald Trump bei den verhängten Zöllen, habe das erhebliche Auswirkungen auf Deutschland.
Ich habe mit dem Präsidenten des IFO-Instituts gesprochen. Die schätzen, dass, wenn es dabei bleibt, unsere Exporte in die USA ungefähr 15% sinken werden, unsere Wachstumsaussichten deutlich runtergehen würden, die Rezessionsgefahr steigt. Also von daher ist es keine Frage, dass die Zölle für beide Seiten schädlich wären, umso wichtiger zu einer Verhandlungslösung zu kommen.
Jörg Kukies, geschäftsführender Finanzminister. Die EU hatte einen Vorstoß zur Entschärfung des Zollkonflikts gestartet. Alle gegenseitigen Zölle auf Industriegüter sollten aufgehoben werden, so lautete der Vorschlag von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. US-Präsident Trump hat diesen Vorschlag nun abgelehnt. Vor Journalisten sagte er, das sei für ihn nicht ausreichend. Er schlug stattdessen vor, die EU-Staaten sollten deutlich mehr Energie aus den USA importieren. Dann werde das Handelsdefizit der USA gegenüber der Europäischen Union schnell verschwinden, so Trump. Wegen der Zollpolitik von Trump hat es an den Börsen gestern weltweit große Turbulenzen gegeben. Der deutsche Aktienindex DAX, der war zwischenzeitlich 10% im Minus. Bei Börsenschluss waren es noch gut minus 4%. Und auch in den USA selbst war die Verunsicherung groß. Aus New York berichtet unser Korrespondent Martin Ganselmeier.
Die Börsenexperten sprachen von einem Manic Monday, einem verrückten Montag. Den ganzen Tag über herrschte große Nervosität an der Wall Street. Dann sorgte ein Gerücht für steile Kursanstiege. US-Präsident Trump plane angeblich eine 90-tägige Zollpause. Die Börsianer reagierten euphorisch auf diesen Hoffnungsschimmer, den jedoch das Weiße Haus schnell als Fake News dementierte. Prompt brachen die Kurse wieder ein. Kurz vor Handelsschluss bekräftigte US-Präsident Trump dann, er werde an den Zöllen festhalten.
Zur Bundespolitik, und da gibt es in Berlin im Moment nur ein Thema. Die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD und der Koalitionsvertrag, der dabei herauskommen soll. Und alle fragen sich, wann ist das Papier fertig und was steht am Ende drin und was nicht? Der Koalitionsvertrag soll ja festhalten, was sich die Regierungspartner für die nächsten 4 Jahre vornehmen. Rechtlich bindend ist er aber nicht, erklärt unsere Hauptstadtkorrespondentin Katja Strippel.
Das ist ja kein Vertrag im juristischen Sinne und man wird auch nicht verklagt, wenn man sich nicht dran hält. Eigentlich müsste man von einer Koalitionsvereinbarung sprechen. Der Vertrag wird vor allem geschlossen, um für uns Wählerinnen und Wähler transparent zu machen, was die Regierung in den nächsten 4 Jahren vorhat, damit wir nachvollziehen können, ob die Parteien auch tatsächlich machen, was sie versprochen haben. Es kommt immer wieder vor, dass Themen, die im Koalitionsvertrag drinstehen, unter den Tisch fallen oder dass aktuelle Ereignisse, wie beispielsweise der Ukraine-Krieg, die Regierung dazu zwingen, zu reagieren. Dass die Ampel die deutschen Verteidigungsausgaben so drastisch erhöht hat, das stand beispielsweise nicht im Koalitionsvertrag.
Die zukünftigen Regierungspartner aus Union und SPD feilen also am Koalitionsvertrag. Der geschäftsführende Bundeskanzler, der spielt da keine Rolle mehr. Doch heute kurz vor Amtsende, da steht noch ein Jubiläum für Olaf Scholz an. Vor einem Jahr ist er der umstrittenen Plattform TikTok beigetreten. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissi Kaufmann lässt die Social Media Performance Revue passieren und hat noch eine gute Nachricht für alle Fans.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Es begann mit einer unscheinbaren schwarzen Aktentasche. Material Leder, Stiel Oberstudienrat. Sie war das Erste, was man zu sehen bekam am 8. April 2024 auf der frisch aufgelegten TikTok-Seite von Olaf Scholz. Username Team Bundeskanzler. Scholz erzählte ein bisschen über seine Tasche, was drin ist, Akten. Wie alt sie ist, alt. Wer sie schon alles in den Händen hielt, viele. Ganz der Kanzler ebenso nahbar und persönlich, wie er nur sein kann. 5,6 Millionen Mal wurde das Video angeschaut. Die Tasche, berühmt, der Kanzler, ein TikTok-Star. Heute fast 450.000 Follower, 7,5 Millionen Likes und 300 Videoclips später macht der bald nicht mehr Kanzler seinen Fans Hoffnung. Denn nicht nur User AZD1741 hatte schon Sorge, dass es mit dem Ende der Amtszeit auch ein Ende von Olaf auf TikTok geben könnte. Doch Olaf beruhigt, er will auf TikTok weitermachen. Statt Kanzlertermine mehr Clips aus dem Bundestag, statt Weltpolitik mehr über die Parlamentsarbeit. Nur eine Konstante wird bleiben, wenn auch vielleicht ein bisschen leichter als bisher, die schwarze Lederaktentasche.
Anmerkung von Lissi Kaufmann. Der Klimawandel ist heute früh wieder ein Thema bei uns mit dem, was wir alle spüren. Die Temperaturen, die gehen nach oben. Dieser März war in Europa so warm wie noch nie. Der EU-Klimadienst Copernicus hat mitgeteilt, dass es auch ein Monat der Gegensätze war. Katrin Schmidt berichtet.
Im Schnitt lag die Märztemperatur über dem europäischen Festland bei gut 6 Grad. Das ist weit über dem, was in einem März zwischen 1990 und 2020 im Schnitt üblich war. Konkret 2,4 Grad mehr, bilanzieren die EU-Klimaforscher. Und die Temperaturrekorde zogen sich demnach durch ganz Europa. Die größten Abweichungen von den Durchschnittswerten der vergangenen Dekaden gab es dabei in Osteuropa und Südwestrussland. Auf der Iberischen Halbinsel wurden dagegen besonders niedrige Temperaturen gemessen.
Ebenfalls außergewöhnlich bei uns, der März und auch der Februar waren ungewöhnlich trocken, es hat kaum geregnet. Bei uns im Südwesten führen die Flüsse deshalb zurzeit wenig Wasser und das hat auch Folgen für die Schifffahrt, zum Beispiel auf dem Mittelrhein. Frachtschiffe können laut Wasserstraßen und Schifffahrtsamt Rhein nicht mehr so viel laden. Die Container müssen auf mehrere Schiffe verteilt werden, berichtet SWR-Reporterin Andrea Kaltheier.
Das betrifft unter anderem den Rheinhafen in Koblenz. Dort organisiert das Unternehmen Contago Fracht für die Binnenschifffahrt. Ein Contago-Sprecher sagte, den Speditionen und Reedereien werde deshalb aktuell ein sogenannter Niedrigwasserzuschlag in Rechnung gestellt. Auch die Betreiber von Ausflugsschiffen auf dem Mittelrhein haben das momentane Niedrigwasser weiter im Blick. Die Köln-Düsseldorfer Rheinschifffahrt startet Ende April nach Ostern in die Saison. Möglicherweise könne dann das Ausflugsschiff Goethe, das tiefer im Wasser liegt, nicht fahren, dann werde ein Ersatzschiff eingesetzt, sagte eine Sprecherin.
Eine Entwicklung, die ein bisschen Hoffnung im Kampf gegen den Klimawandel macht, das ist der Ausbau der Solarenergie. Laut einer Studie der britischen Denkfabrik Ember wird weltweit immer mehr Strom aus Sonnenlicht gewonnen. Der Solaranteil an der Stromerzeugung sei auf knapp 7% gestiegen, ein Plus von fast 1,5 Prozentpunkten innerhalb eines Jahres. In Bussen und Bahnen in Baden-Württemberg sollen künftig keine Messer oder andere Waffen mehr getragen werden dürfen. Eine entsprechende Verordnung wolle Landesinnenminister Thomas Strobel von der CDU heute ins Kabinett einbringen, schreibt die Deutsche Presseagentur. Bisher konnten die Bahnunternehmen im Land Waffenverbote nur in ihren Geschäftsbedingungen regeln. Bei Verstößen habe man nur zu befürchten gehabt, dass einem die Waffe abgenommen werde und man den Bus oder Zug verlassen müsse, so ein Sprecher. Jetzt sollen stattdessen harte Regeln in einer Rechtsnorm kommen. Kommunale Verbände sollen sich dazu in einer Anhörung äußern. Wir können alles außer Hochdeutsch. Das war meine Kampagne für den Standort Baden-Württemberg, die auch zeigen sollte, dass Dialekte etwas Positives sind. Jetzt wird die Kampagne Dialektland gestartet mit dem Ziel, dass in Baden-Württemberg regionale Dialekte bewahrt werden. Mehrere Ministerien wollen sich zusammentun und die Dialekte zum Beispiel besser erforschen und schon in der Grundschule thematisieren. Mehr Infos zur Kampagne hat SWR-Nachrichtenredakteurin Christine Beith.
Dialekte sind nicht provinziell, sondern eine wertvolle sprachliche Ressource, sagt das Land. Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann hat sich schon häufiger für die Dialekte im Land eingesetzt und sie als Schatz und kulturellen Reichtum bezeichnet. Laut einer Studie der Uni Tübingen können noch 11-15% der Grundschüler einen Dialekt sprechen und verstehen. Vor allem in den Städten entwickle sich die regionale Färbung der Sprache zurück. In Baden-Württemberg gibt es laut Experten zwei Großdialekte, das Fränkische im Norden, zu dem zum Beispiel das Kurpfälzische gehört, und das Alemannische im Süden, das sind zum Beispiel der Badische oder Schwäbische Dialekt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Bringt heute viel Sonnenschein, ab und zu ein paar Schleierwolken bei 11 bis 18 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Nicht kleckern, sondern klotzen. Deutschland und die EU wollen Milliarden investieren in die Verteidigung. Hierzulande wird die Schuldenbremse bei Rüstungsgütern ausgesetzt. Die EU-Kommission will 800 Milliarden Euro für ein Verteidigungspaket mobilisieren. Und nicht nur die Rüstungsindustrie wird davon profitieren, sondern auch andere Branchen. Kapazitäten zum Beispiel aus der Autoindustrie könnten umgeschichtet werden. Rüstung als Chance? Das fragen wir in unserer SWR Aktuell-Serie diese Woche jeden Morgen. Und heute will ich über die europäische Perspektive sprechen. Und zwar mit dem SPD-Europaabgeordneten Tobias Krämer, der dem Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten und dem Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung angehört. Herr Krämer, startet die Rüstungsindustrie jetzt richtig durch?
Die wird sicherlich massiv wachsen, aber dass das natürlich nicht Sinn und Zweck dieser Verteidigungsausgaben ist. Verteidigungsausgaben sind nicht das sinnvollste Programm, wenn man primär Konjunkturprogramme schaffen will. Ich glaube, da würde jeder von uns lieber in Krankenhäuser, Schulen oder Schienen investieren. Es wird Chancen geben, aber das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Sinn und Zweck der Sache ist die Wiederherstellung unserer Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit.
Rheinmetall führt Gespräche mit Volkswagen darüber, dass in nicht mehr benötigten Werken Panzer gebaut werden können. Mercedes-Benz fertigt für die Bundeswehr gerade 5.800 Geländewagen. Und in Schramberg im Schwarzwald könnte der Laserhersteller Trumpf Komponenten für Drohnen herstellen. Es ist im Moment notwendig, in die Verteidigung zu investieren, auch wenn das vielleicht nicht die Wunschvorstellung ist, bei Ihnen, bei vielen anderen Politikern auch nicht. Welche Garantien gibt es von der EU, dass diese Rüstungsprodukte dann auch langfristig nachgefragt werden?
Ich fürchte sozusagen, die Nachfrage ergibt sich aus der geopolitischen Lage, die wir haben. Wir sehen einerseits natürlich die Bedrohung Russlands, wo sich alle unsere Nachrichtendienste in Europa einig sind, dass wir bis Ende des Jahrzehnts, wenn es gut läuft, vielleicht sogar davor, ein Russland haben, das so massiv aufgerüstet hat, dass es sich selbst in der Lage sieht, NATO- und EU-Territorium anzugreifen. Da müssen wir vorher abschreckungsfähig sein. Und auf der anderen Seite natürlich den Rückzug der Amerikaner, wo auch wir verstehen müssen, dass die nicht mehr für uns die Kastanien aus dem Feuer holen werden, verteidigungsmäßig. Wir werden leider, und ich sage das wirklich leider, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eher mehr als weniger für die Verteidigungsausgaben mobilisieren müssen. Das ist relativ klar. Wir werden im Juni den NATO-Gipfel haben. Es geht darum, dass wir die Fähigkeiten haben und daraus ergeben sich dann die Kosten, nicht umgedreht. Aber es wird sicherlich mehr sein, als es aktuell ist.
Am neuen Rüstungsboom wollen in Europa viele teilhaben, nicht nur die heimischen Unternehmen hier in Deutschland. Wie gut steht die Bundesrepublik da, wenn es dann um die Verteilung von EU-Geldern für die Verteidigung geht?
Das kommt, glaube ich, dann wirklich sehr auf die Industrien drauf an. Ich glaube, an sich ist Deutschland sehr gut aufgestellt, einerseits mit Verteidigungsunternehmen, die viele kennen, haben aber eben, was uns stark macht, besonders gute Ingenieure, wir sind besonders gut im Maschinenbau, wir haben aber vor allem auch viele gute Startups und das ist mir eben auch wichtig, dass wir hier nicht nur über die Großunternehmen denken, sondern das eigentlich Spannende, wo wirklich auch Verteidigungsausgaben einen positiven Unterschied machen können, ist ja in der Forschung und Entwicklung, deswegen glaube ich auch da müssen wir tatsächlich mehr rein investieren, da geben die Amerikaner momentan 16% ihres Verteidigungsbudgets aus, wir nur 4,5% in der EU. Ich glaube, da kann Deutschland auch viel, viel gewinnen. Aber ich glaube, wir müssen wegkommen von dem Denken, entweder Deutschland oder woanders in Europa. Wir müssen da viel mehr gemeinschaftlicher in Europa denken, weg von diesen Nationalismen und hin zu sagen, die Amerikaner sagen jetzt immer so schön, bang for the buck, dass wir sagen, wir wollen einfach das beste Produkt zum besten Preis, damit das Geld, was wir sonst eben woanders hätten, gut angelegt ist. Es geht hier eben nicht darum, die Aktienkurse von bestimmten Unternehmen hochzutreiben, sondern unsere Verteidigungsfähigkeit herzustellen.
Vielen Dank, Tobias Krämer. Er ist SPD-Europaabgeordneter und er gehört dem Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten und dem Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung an. Rüstung als Chance, das ist unsere Serie in dieser Woche hier in SWR Aktuell. Und morgen früh im Infodate am Morgen, da geht es um Autozulieferer im Nordschwarzwald und welche neuen Chancen diese Betriebe haben, wenn sie jetzt auf Rüstungsproduktion setzen.
SWR Aktuell, was heute wichtig wird.
Kommunalpolitikerinnen und Politiker werden immer häufiger angepöbelt und angegriffen. Das haben sie in einer aktuellen Umfrage gesagt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will sich heute auf einer Konferenz in Berlin mit den Ehrenamtlichen austauschen und schauen, was sie für ihre Arbeit brauchen. Mario Kubina.
Wer sich kommunalpolitisch engagiert, braucht oft ein dickes Fell. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Körberstiftung. 25% der befragten Gemeinde- und Stadtratsmitglieder sagen, dass sie selbst oder jemand aus ihrem Umfeld schon mal beleidigt oder bedroht worden seien, wegen ihrer politischen Arbeit. Und 27% beobachten vor Ort demokratiefeindliche Tendenzen. Ein weiteres Ergebnis: 70% der Befragten bewerten die finanzielle Lage ihrer Kommune als schlecht oder sehr schlecht.
Eine private Freiburger Hilfsorganisation wird heute mit rund 6 Tonnen Hilfsgütern in die Westukraine aufbrechen. Geladen sind rund 900 Pakete. Peter Steffe.
Der eine Teil der Hilfe ist für ein Waisenhaus in Mukatschewo in der Region Transkarpatien bestimmt. Die andere Hälfte der 6 Tonnen Hilfsgüter ist für eine Flüchtlingseinrichtung in Berezinka vorgesehen, in der Menschen untergebracht sind, die innerhalb der Ukraine fliehen mussten. Dort leben vorwiegend ältere Menschen sowie Frauen und Kinder. Geplant ist auch, von Deutschland aus bestellte weitere Hilfsgüter vor Ort zu bezahlen und ebenfalls zu verteilen. Das Geld dafür stammt aus zahlreichen Spenden, die von Unternehmen und Privatleuten aus Freiburg und Umgebung eingegangen sind.
Anwohner im baden-württembergischen Badenweiler im Markgräfler Land fühlen sich in Sachen Motorradlärm von Polizei und Behörden alleingelassen. Deshalb wollen sie am Abend eine Bürgerinitiative gründen. Jan Lehmann.
Vor allem im Ortsteil Schweighof könne man an Wochenenden sein eigenes Wort nicht verstehen, so ein Sprecher der neuen Bürgerinitiative. Zu Hunderten donnerten die Motorradfahrer mit ihren PS-starken Bikes mitten durch den Ort hinauf in den Hochschwarzwald. Unter dem Motto "Laut werden, damit es leise wird", fordert die Initiative mehr Polizeikontrollen sowie eine dauerhafte Verkehrsberuhigung, etwa durch Rüttelstreifen, Tempo 30 oder Blitzer. Mit einem eigenen Lärmsensor wollen die Anwohner außerdem dokumentieren, wie laut es tatsächlich ist, nicht nur in Schweighof, sondern auch in vielen anderen Orten im Schwarzwald.
Mehr als 100.000 Kilometer haben Schülerinnen und Schüler des Ladenburger Karl-Benz-Gymnasiums im vergangenen Jahr mit dem Rad zurückgelegt. Damit haben sie den Schulradl-Wettbewerb des Landes Baden-Württemberg gewonnen. Das wird heute mit einem Radaktionstag gefeiert. Isabel Handrich.
Während des Schulradeln-Wettbewerbs im vergangenen Jahr sind fast 800 Schülerinnen und Schüler mitgeradelt und die haben sich gegen fast 1300 andere Schulen im Land durchgesetzt. Die Feier heute ist der Hauptpreis. Rund 1000 Jugendliche dürfen heute den ganzen Vormittag über feiern. Es gibt einen großen Hindernisparcours, Geschicklichkeitswettbewerbe, einen Live-DJ und etliche Aktionsstände und freie Verpflegung. Außerdem hat das Land einen Rad-Servicepunkt für die Schule spendiert.
Und zum Fußball. Der FC Bayern München muss heute Abend in der Champions League ran. Am Abend empfangen die Bayern im Viertelfinal-Hinspiel die Mannschaft von Inter Mailand. Edgar Endres.
In der Arena ist das erste Ziel der Münchner, Inter zu beschäftigen, die extrem routinierte Mannschaft unter Druck zu setzen. Da dürfte das Fehlen von Musiala mehr schmerzen als die Ausfälle von Neuer, Upamecano oder Davies. Der Respekt vor der abgezockten Inter-Elf ist enorm. Und natürlich wissen die Münchner auch um die Offensivstärke der Elf von Trainer Inzaghi. Doch Offensivqualität haben die Bayern noch mehr. Chefcoach Kompany hat nur eine Schlüsselstelle zu besetzen. Bringt er für Musiala tatsächlich den zuletzt aussortierten Müller? Nach den letzten turbulenten Tagen um den im Sommer scheidenden Müller wäre das die Geschichte des Spiels.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.